Bonjour KI und herzlich willkommen zu unserem Podcast über Bildung, Fremdsprachenunterricht und Kreativität im digitalen Zeitalter. Ich bin Emilia und zusammen mit meiner Kommilitonin Annika
Salut.
Heiße ich euch zur vierten Folge unserer Podcast-Reihe willkommen. Im Rahmen eines Projekts über künstliche Intelligenz in Bildungskontexten an der Europa-Universität Flensburg erkunden wir aus der Perspektive von angehenden LehrerInnen die faszinierende Welt der Sprachen und deren Verbindung zur Technologie.
Unser heutiges Thema lautet Zwischen Utopie und Dystopie, Potenziale und ethische Grenzen von KI.
Bevor wir aber mit unserer heutigen thematischen Aufarbeitung unseres Themas beginnen, möchte ich dir noch etwas erzählen bzw. vorstellen. Das passt aber auf jeden Fall dazu, worüber wir auch noch sprechen werden. Okay, stell dir mal vor, ein riesiges Tech-Unternehmen schafft es, alle möglichen Dienste und sozialen Medien in einem einzigen System zu vereinen. Also braucht man nur noch eine Sache für alles. Du bist davon total begeistert und bewirbst dich sogar auf einen Job, den du sogar später bekommst. Dein absoluter Traumjob. Später wirst du sogar zum Gesicht des Unternehmens, das für völlige Transparenz und das Teilen aller persönlichen Daten steht.
Hört sich doch eigentlich ganz gut und realistisch an.
Das war auch der Fall von May Holland, die Protagonistin vom Film The Circle. Doch der Schein trügt, denn die Firma überwacht buchstäblich alles und jeden. Eine Privatsphäre gibt's eigentlich gar nicht mehr. Sie behaupten zwar, dass diese totale Transparenz gut für die Gesellschaft sei, aber eigentlich nutzen sie die Daten, um die Menschen zu manipulieren und zu kontrollieren. May sieht, wie ihre Freunde und Familie darunter leiden und vor allem, wie die Demokratie und die individuelle Freiheit bedroht werden, weil eben The Circle so viel Macht hat.
Oh, also so schnell wird dann aus der anfänglichen Utopie doch eine Dystopie?
Ja, da hast du schon irgendwie recht. Die ach so fortschrittliche Gesellschaft mit der vermeintlichen idealen Ordnung, hier jetzt in Anführungsstrichen, wirkt dann plötzlich doch sehr abschreckend irgendwie. Die Welt von The Circle zeigt eben die gefährlichen Seiten von zu viel Technologie und zu viel Überwachung. Es gibt nämlich keine Privatsphäre mehr und die Menschen werden letztendlich nur noch durch ihre Daten gesteuert. May muss sich in dem Film entscheiden, wie sie eben mit diesem Wissen umgehen wird. Ich will jetzt an dieser Stelle aber wirklich nicht spoilern, weil der Film hat mich echt zum Nachdenken angeregt. Und zwar, wie weit lassen wir Technologie in unser Leben und wie viel Kontrolle hat es über uns? Und hier ist auch schon der erste Tipp an unsere HörerInnen. Falls euch der Film interessiert, falls es spannend für euch war, guckt doch gerne mal rein. Wer weiß, worüber ihr später nachdenken werdet.
Wow, okay. Also erstmal danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ich frage mich gerade, ob die Dystopie, die dargestellt wird, nicht sogar schon in Teilen bei uns angekommen ist. Also von wann ist der Film nochmal?
Ja, sowas habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Der Film ist von 2017. Tatsächlich basiert dieser aber auf einem Buch von 2013 von Dave Eggers. Also tatsächlich wurde diese Dystopie einfach schon vor über 10 Jahren detailliert beschrieben.
Puh, also jetzt, wo ich alle Informationen nochmal so sacken lassen habe und nochmal ein bisschen drüber nachgedacht habe, bringt mich der Inhalt vom Film echt zum Grübeln. Also ich glaube, oftmals sind wir uns gar nicht so bewusst, was alles mit KI möglich ist. Auch so im negativen Sinne vielleicht.
Ja, das stimmt, weil ich meine, oftmals hört man wirklich immer nur, was alles im positiven Sinn möglich ist. Und das stimmt ja auch. Ich meine, KI-basierte Systeme erleichtern ja auch einfach jetzt schon enorm unserem Alltag. Vor allem jetzt als Studentin oder denk auch vielleicht später als Lehrerin, wenn ich an die Unterrichtsvorbereitung denke. An dieser Stelle nochmal für unsere Hörerinnen, hört doch mal vielleicht auch noch bei unseren Kommilitonen rein, denn die beschäftigen sich intensiver zum Thema KI im Schulkontext.
Ja, aber da hast du vollkommen recht. Also pass auf, ich lese dir auch jetzt einmal etwas vom Bayerischen Rundfunk vor. Kriminelle Klone. Betrug mit künstlichen Stimmen. Es ist eine neue Form des Enkeltricks. Kriminelle verwenden bei Schockanrufen Stimmen, die so klingen wie ein Verwandter des Opfers, aber mit künstlicher Intelligenz geklont wurden. Die neue Masche stellt Sicherheitsbehörden vor große Probleme. Hast du bestimmt letztes Jahr mitbekommen, oder?
Ja, aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich das voll vergessen habe. Das macht mir auch wirklich Angst. Ich meine, es ist schon sehr wahrscheinlich, dass die Stimmen von unserer Generation im Netz sind und dann einfach für sowas genutzt werden können. Vor allem können ältere Generationen ja auch einfach so leicht darauf reinfallen. Ich denke jetzt gerade so an die Generation von meinen Großeltern, aber auch schon vielleicht an die Generation von meinen Eltern. Die müsste man eigentlich echt mal warnen.
Ja, also da stimme ich dir absolut zu. Übrigens hat das Ganze auch einen Namen, also es nennt sich Deepfake. Und rate mal, wann das zum ersten Mal so einen Fall gab.
2022 vielleicht?
Nee, tatsächlich 2019 laut dem NDR. Krass, oder?
Wow, okay. Ist echt lange her. Hätte ich jetzt nicht so gedacht.
Ich finde, dass eigentlich noch viel mehr darüber aufgeklärt werden müsste.
Aber weißt du, was mir gerade einfällt? Wir mussten doch das Hörspiel auch für unseren einen Französischkurs erstellen. Und da war es doch super praktisch, dass man einfach so Stimmen aus dem Internet nehmen konnte und dann quasi einen Text reingeben konnte und dann haben die es so vorgesprochen.
Ja, also jetzt, wo du es sagst, das war echt mega praktisch. Also deswegen ist es halt so schwierig zu sagen, wo letztendlich auch die Grenzen von KI liegen, wenn man halt ein bestimmtes Tool zum Beispiel mit Stimmen positiv oder negativ einsetzen kann.
Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das Problem ist, wovor unsere Gesellschaft steht. Wann hat Deepfake einen Nutzen und wann geht das Ganze einfach zu weit und ist moralisch verwerflich?
Ja, apropos ein oder keinen Nutzen haben. Was sagst du zum Beispiel zu dem neuen TikTok-Trend, bei dem durch einen KI-Stimmgenerator bekannte Songs durch Politiker beispielsweise gesungen werden? Also das gibt beispielsweise von Angela Merkel ein Video zum Song Gib ihm von Shirin David, wo sie das singt.
Okay. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich finde, das ist jetzt ein Beispiel, was nicht so moralisch verwerflich ist, sondern für mich im ersten Moment eher unterhaltsam ist. Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass gerade im Bereich der Politik die Gefahr besteht, dass das ganze Reden vielleicht gefaked oder gedeepfaked werden oder zum Beispiel Berichterstattung der Tagesschau auch geändert werden können. Und da sieht es dann natürlich anders aus.
Ja, bestimmt gibt es solche Videos auch schon. Also es können ja inzwischen auch schon Gesichter über andere drüber gelegt werden.
Wenn sogar bereits Videos gefaked werden, kann dadurch auch die polizeiliche Ermittlung erschwert werden. Ich denke gerade an den neuen Kinofilm Fall Guy mit Ryan Gosling. Ich weiß nicht, hast du ihn zufällig gesehen?
Ja, tatsächlich schon.
Genau, dort wird nämlich dem Protagonisten ein Mordfall angehängt, weil es eben einen Videobeweis geben soll. Aber am Ende des Films wird klar, es wird auch durch Deepfake erstellt. Also passt sehr gut.
Das wurde sogar benannt, glaube ich, erklärt.
Ja.
Also da sieht man mal, wo unser Thema überall auftauchen kann im Alltag und welche Gefahren in verschiedenen Bereichen bestehen. Ob in der Gesellschaft oder im Privatleben. Da traut man sich ja kaum noch, Bilder von sich auf Social Media hochzuladen. Also wer weiß, was damit passieren kann.
Absolut, da stimme ich dir zu. Es gibt ja auch dabei wieder Negativbeispiele, wenn zum Beispiel Bilder von jungen Mädchen, von Unbekannten auch mittels Deepfake bearbeitet werden. Wenn es euch interessiert, wir haben euch auch noch ein Beispiel in unserer Folgenbeschreibung verlinkt.
Aber gerade deswegen sollte es halt auch mehr Einschränkungen bezüglich des Gebrauchs von Deepfake geben, wie eine verpflichtende Kennzeichnung von KI-basierten Bildern auf Social Media zum Beispiel. Okay, Emil, pass mal auf. Ich habe jetzt meine Aufgabe für dich. Hast du zufällig dein Handy parat?
Ja, wieso?
Geh mal bitte auf Instagram und such dann die Person @fitaitana. Also fit_aitana.
Mhm, habe ich.
Und dann sag mir gleich mal, was du davon hältst. Übrigens auch für unsere Zuschauer oder Zuhörer. Macht gerne mit und geht auf das Instagram-Profil und schaut euch genau an, was ihr halt an der Stelle so seht oder ob euch was auffällt. Ihr könnt auch gerne pausieren.
Also schon eine hübsche Frau, durchtrainiert, ich denke mal Model, zeigt sich schon sehr freizügig, aber ja, wirkt auf mich gerade so ein bisschen wie eine Influencerin.
Und schaut ihr sonst nochmal die Bilder oder auch die Bio und den Namen genauer an?
Oh, ja gut, jetzt wo du es sagst, hier steht Digital Creator und auch sogar Powered by AI.
Ja, genau, also man hört schon, dass es sich um einen KI-generierten Influencer handelt. Also der Name selbst beinhaltet auch schon AI, also Aitana. Und wenn, ja, also ich finde aber, wenn einem der Account so privat vorgeschlagen wird, dann wird einem das gar nicht auffallen, oder?
Nee, also ich bin ehrlich, mir ist es ja auch jetzt gerade erst aufgefallen, als du es mir gesagt hast.
Also hier wird auf jeden Fall das Profil von einer AI-Model-Agentur verwaltet. Und ich finde, das ist wirklich Wahnsinn, dass sowas existiert. Also das war mir auch echt neu. Es gibt aber auch KI-Profile, die von Privatpersonen erstellt wurden, meist dann von Männern, die dann die Models oder ihre Körper dann ihren Wunschvorstellungen entsprechend generiert haben und dann vorwiegend freizügige Bilder posten, sodass diese Profile hohe Aufrufzahlen behaben.
Echt? Sowas gab's bzw. gibt's?
Ja, und dann durch die Klicks kann halt der Accountverwalter Geld verdienen. Meist werden solche Accounts aber auch schnell gesperrt.
Aber musst du was nicht auf Instagram quasi nicht noch deutlicher gekennzeichnet werden?
Also da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Auf TikTok auf jeden Fall müssen seit 2023 alle KI-basierten Inhalte gekennzeichnet werden. Da erscheint dann meistens so eine kleine Meldung unten im Bildrand des Videos und die sagt dann, Video enthält AI-basierten Content.
Eine solche Kennzeichnung finde ich wirklich so wichtig, vor allem jetzt, nachdem du mir dieses Profil gezeigt hast. Man kann sich wirklich so verdammt schnell täuschen lassen. Die in Anführungsstrichen Influencer postet ja sogar regelmäßig Stories, habe ich jetzt gerade gesehen. Also zum Beispiel, wo sie gerade im Urlaub ist. Ich glaube, sie war gerade irgendwie auf dem Boot oder so. Dann stellt sie auch das Tool, wo man Fragen stellen kann. Also eigentlich ja so wie normale Menschen halt. Ich frage mich, wie so etwas so täuschend echt wirklich generiert werden kann.
Ja, absolut. Und sie hat auch so viele Follower. Also schau mal, 320.000. Also wobei in ihrem Broadcast-Channel deutlich weniger Personen teilnehmen. Also das sind nur in Anführungszeichen 2.500. Und das könnte jetzt, denke ich, darauf hindeuten, dass einige ihrer Follower auch nur erkauft sind. Aber das wissen wir ja nicht genau.
Aber nehmen wir jetzt mal an, die Followerzahlen oder zumindest ein Großteil davon sind darunter tatsächlich junge Menschen, die das eben nicht sofort erkennen. Oder vielmehr junge Mädchen, die gerne Fitness-Influencern folgen, um ihre Figur oder ihren Lifestyle zu bewundern.
Ja, ich finde, das ist halt wirklich problematisch, weil stell dir mal vor, denen ist halt nicht bewusst, dass diese Person gar nicht existiert und sie streben ihre Figur an, was dann total unrealistische Körperbilder vermittelt.
Absolut, da stimme ich dir sofort zu. Übrigens habe ich gerade mal parallel gegoogelt. Es gibt diesbezüglich sogar schon eine Petition, die vor allem durch Eltern von Parents Together ins Leben gerufen wurde, die eben nicht wollen, dass solche Profile auf Instagram existieren dürfen. Eben genau, um ihre Kinder vor Dysmorphia zu schützen.
Ach, sehr gut. Okay, ja, solche Accounts sind nämlich wirklich ethisch fragwürdig, würde ich sagen.
Weil stell dir mal vor, dein 15-jähriges Ich hätte solchen Leuten auf Instagram gefolgt. Ich will gar nicht wissen, was das mit mir mental gemacht hätte.
Ja, absolut.
Übrigens hatte ich mal zu den rechtlichen Rahmen bzw. auch den Grundlagen zu der Verwendung von KI-basierten Programmen recherchiert. Wie du ja auch schon meintest, wissen wir gar nicht genau, was alles mit KI bereits möglich ist. Wir arbeiten ja auch einfach nicht in dieser Branche und können auch keine KI-basierten Programme entwickeln. Aber tatsächlich, was ich wirklich gut fand, hat das Europäische Parlament in diesem Jahr Gesetze dazu verabschiedet.
Echt, in diesem Jahr? Also das ist an mir komplett vorbeigegangen, ehrlicherweise. Was sind denn die zentralen Inhalte?
Grundsätzlich soll es innerhalb der Europäischen Union natürlich einen Schutz von unseren Grundrechten, unserer Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und auch der ökologischen Nachhaltigkeit geben. Mhm. Eben vor dem Hintergrund von sogenannten Hochrisiko-KI-Systemen. Aber gleichzeitig soll auch die Rolle von der EU innerhalb im KI-Bereich gestärkt werden.
Klingt jetzt erstmal ein bisschen schwammig. Also was soll das jetzt konkret heißen?
Also wenn ich sie jetzt in einem Satz zusammenfassen müsste, würde ich sagen, der Schutz der Menschen und der Grundrechte stehen im Vordergrund, sowie ein Schutz vor Missbrauch durch KI-basierte Systeme.
Okay, ja, ich glaube, ich verstehe.
Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass KI-basierte Anwendungen, die nicht in diesen Bereich fallen, verboten werden sollen.
Okay.
Hast du gerade vielleicht eine spontane Idee, was solche KI-basierten Anwendungen sein könnten?
Boah, ehrlicherweise nicht so wirklich.
Kein Problem, ich helfe dir mal eben auf die Sprünge. Ich habe mir das nämlich tatsächlich einmal aus dem Gesetzestext herausgeschrieben. Mit KI darf keine biometrische Kategorisierung aufgrund von sensiblen Merkmalen stattfinden. Außerdem dürfen keine Emotionen am Arbeitsplatz und in Schulen mittels KI ausgewertet werden. Das zählt zu dem sogenannten Social Scoring. Also die Klassifizierung von Menschen aufgrund Verhalten, dem sozioökonomischen Status oder persönlichen Merkmalen.
Okay.
Ich merke gerade, du bist ein bisschen verwirrt vielleicht bei Social Scoring. Kein Ding. Kann ich dir nochmal erklären. Social Scoring ist etwas, was es tatsächlich schon bereits in unserer Gesellschaft irgendwie gibt, aber irgendwie ist einem das auch so gar nicht bewusst. Mhm. Die bundespolitische Bildung, also kurz BPB, das kennen bestimmt viele von euch, hat dazu auch einen echt guten Beitrag veröffentlicht, auch in Form wie bei uns von einem Podcast. Zum Beispiel ist es Social Scoring, wenn Versicherungen über ein Fitnessarmband deinen Gesundheitszustand tracken in Bezug auf den Parameter, wie viel bewegst du dich. Auf der Basis können nämlich Tarife angepasst werden.
Okay, aber das ist jetzt, oder ist in Form von Social Scoring, die ohne KI funktionieren, oder?
Genau, weil es die jetzt eben auch schon vorher gab. Aber wenn KI jetzt noch dazu kommt, können so BPB, zum Beispiel Mitarbeiter, die im Personalbereich arbeiten, ganz anders kontrolliert werden als zuvor. Ihr Kontakt mit Kunden in E-Mails wird direkt auf bestimmte Parameter hin analysiert. Also wird zum Beispiel geguckt, wie hast du die Mail geschrieben? Warst du freundlich? Hast du zu kurz geantwortet, zu hastig oder hast du zu spät geantwortet?
Also würde dann der Mitarbeiter direkt ein Feedback bekommen bzw. beurteilt werden und das ist dann jetzt verboten?
Genau, denn KI darf nicht genutzt werden, um menschliches Verhalten zu beeinflussen oder auszunutzen. Wie es in unserem Anfangsbeispiel auch der Fall war, aber es auch der Fall wäre, wenn man ein direktes Feedback bekommen würde, nachdem man eine E-Mail verfasst hat.
Mhm. Ja, ich weiß gerade nicht so genau, was ich fühlen soll. Also auf der einen Seite denke ich mir so, wow, mega gut, dass die EU jetzt Gesetze entwickelt hat. Und auf der anderen Seite bin ich gerade geschockt, was überhaupt alles möglich ist. Vor allem, wenn man halt an die Klassifizierung denkt, die ja auch uns betreffen könnten oder mögliche Manipulationen. Und warum habe ich bisher halt so wenig von diesen Programmen in den Medien mitbekommen?
Ja, da kann ich mir den nur anschließen. Aber auch wenn solche KI-basierten Programme ja sich irgendwie wirklich ein bisschen gruselig anhören, muss man ja auch sagen, dass sie irgendwie trotzdem Nutzen haben können.
Ja, das habe ich jetzt voll vergessen.
Aber natürlich nur, wenn die richtigen Leute das benutzen.
Ja, stimmt. Also meinst du vielleicht also in polizeilichen Ermittlungen, oder?
Ja, genau. Würde ich mitgehen und vor allem Strafverfolgung, die über die Grenzen hinausgeht. Denn dabei sollen auch Ausnahmen gemacht werden. Man kann ja zum Beispiel bewusst biometrische und KI-basierte Identifizierungssysteme einsetzen, um Personen innerhalb der EU zu suchen. Und dabei werden dann natürlich unterschiedliche Kamerasysteme eingesetzt. Und dabei hilft eben KI, um die Suche zu erleichtern. Ich denke gerade daran, dass es ja in der Vergangenheit auch leider Terroranschläge innerhalb der EU gab. Und wer weiß, vielleicht besteht ja dadurch in Zukunft die Hoffnung, dass man diese verhindern könnte. Aber an dieser Stelle möchte ich noch einmal betonen, dass es was ganz wichtig ist. Und zwar, das wird jetzt nicht einfach so gemacht. Damit es so weit kommt, muss es auf jeden Fall immer eine Genehmigung von einem Richter geben.
Okay, also das klingt dann auch wirklich nach einem verantwortungsvollen Umgang, muss ich sagen. Also vor allem, wie du auch meintest, weil es in der Vergangenheit einige Terroranschläge gab, wie zum Beispiel wenn ich an Frankreich denke, in Paris oder Nizza, also in den Jahren 2015, 16, ne?
Ja, absolut. Das wäre wirklich von Vorteil für uns alle. Außerdem wird auch weiterhin gefordert, dass die Entwicklung von KI-basierten Systemen eben transparent bleiben soll. Jeder soll mitbekommen, was jetzt möglich sein wird. Denn nur so wird natürlich verhindert, dass die BürgerInnen Angst haben und halt sich vielleicht auch gegen die Entwicklung mit KI stellen.
Also das finde ich ist eine wirklich sehr wichtige Forderung. Auch wenn wir jetzt viel darüber geredet haben, welche negativen Aspekte es bezüglich KI gibt, möchte ich auch nochmal betonen, wie hilfreich es sein kann. Also vor allem im kreativen Bereich auch. Und da möchte ich nochmal auf den einen Podcast unserer Kommilitonen verweisen, die darüber mehr berichten.
Weißt du, was mich an dieser Stelle wirklich interessieren würde?
Nee, was denn?
Meinst du, KI könnte richtige Kunstwerke erstellen?
Oh, ich würde sagen, also ja, kann sie, aber die Frage ist halt wie. Also KI kann ja nur Dinge generieren, zu denen das Programm vorher mit Material gefüttert wurde. Also mit anderen Worten kann KI nur innerhalb der Grenzen der Daten operieren, auf denen sie basiert. Das heißt aber, dass KI keinen eigenen kreativen Stil entwickeln kann, weißt du?
Stimmt, weil KI kann ja keine eigenen Emotionen oder die persönliche Erfahrung, wie Künstler es haben, ja so mit einbringen, um das in der Kunst auszudrücken.
Ja, das Gleiche habe ich halt auch gedacht. Und außerdem braucht das Programm ja auch eine mehr oder weniger konkrete Anweisung bzw. einen Prompt mit der Aufgabe, was für ein Bild zu zeichnen ist. Also deswegen dominiert hier ja bei der Kreativität immer noch der Mensch. Die KI kann zwar beispielsweise auch Gedichte oder Songtexte selbst schreiben, aber auch diese werden vermutlich nie so eine tiefe emotionale Resonanz haben wie Werke von echten Künstlern.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, dann sind wir beide so der Meinung, dass KI jetzt nicht der neue, ich sag mal, Picasso werden könnte, oder?
Nee, aber es würde mich trotzdem interessieren, ob sich das in der Zukunft noch ändern könnte. Also, oder ob es sogar Ausstellungen von KI-Werken geben könnte.
Ja, oder die Frage, ob es dann einem in einer Ausstellung überhaupt auffallen würde.
Ja, voll. Naja, also immerhin bleibt die physische Handwerkskunst etwas, was weit außerhalb der Grenzen von KI liegt. Also darüber sind wir uns ja alle einig.
Das stimmt.
Und wenigstens kann KI in diesen Bereichen den Menschen keine ganzen Berufe wegnehmen, ne? Apropos Berufe wegnehmen, also vor kurzem war doch Frau Sabine Anschütz, also eine Übersetzerin in der Europäischen Kommission, während der Europawoche in der Uni Flensburg zu Besuch. Sie hat dort den Beruf einer Übersetzerin im EU-Parlament vorgestellt und da hat sie auch wirklich sehr interessante Dinge erwähnt.
Stimmt, du hast recht, da konnte ich ja leider nicht. Was hat sie denn nochmal gesagt?
Beispielsweise benutzt das Europäische Parlament ein eigenes KI-Übersetzungstool. Also sie selbst bezeichnet es als große Hilfe, aber merkt dennoch auch die Defizite an. Beispielsweise klingen Texte oft super schön auf den ersten Blick, aber dann stellt sie am Ende heraus, dass dies keine richtige Übersetzung ist, sondern dass es sich um einen komplett neuen Inhalt handelt.
Ich bin gerade irgendwie richtig überrascht, dass sie sogar auch schon Übersetzungstools benutzen. Ich weiß auch nicht warum. Aber wie wird das Tool denn eingesetzt? Weil besonders dort in diesem Bereich müssen die Übersetzungen ja auch super schnell produziert werden.
Ja, das habe ich auch gedacht, aber trotzdem werden diese Tools nur in einigen Teilen eingesetzt, also nicht für ganze Texte. Es gibt übrigens ein großes Problem, die sogenannten Spelling Mistakes. Also da hat sie folgenden Satz als Beispiel genannt, der ins Französische übersetzt werden sollte. Also auf Deutsch, die Europäische Union empfängt die Ukraine mit offenen Armen oder die Ukrainer. Und daraus wurde jedoch L'Union européenne accueille les Ukrainiens avec des armes ouvertes.
Okay, wow. Also das ist jetzt mal vollkommen falsch, weil es wurde doch gesagt, mit offenen Waffen, oder?
Ja, also das war wirklich ein fataler Fehler. Das soll es natürlich nicht heißen. Aber genauso hat Frau Anschütz auch Beispiele gebracht, in denen die KI hilfreich sein kann. So zum Beispiel in über 1000 Seiten langen Texten, die in unter 5 Tagen übersetzt werden müssen.
Aber ist es nicht so, dass bei so langen Texten sich noch mehr fatale Fehler einschleichen können? Also wie wird das kontrolliert und wie arbeitet die KI überhaupt?
Also sie greift auf verschiedene Datenbasen zurück. Zum einen wird sie gefüttert von ähnlichen Übersetzungen, die von Menschen erstellt wurden. Und zum anderen auch mit Übersetzungen, die unter maschineller Hilfe, also auch mit KI erstellt wurden. Und dann bei der Korrektur ist es so, dass die menschlichen Übersetzer nach dem Einsatz von Maschinenübersetzungen die Sätze durchgehen und entscheiden können, ob sie diese beibehalten möchten oder korrigieren möchten.
Ah, okay, so werden Fehler also aktiv vermieden. Aber für mich klingt es gerade auch irgendwie, ehrlich gesagt, sehr aufwendig. Also wenn die Übersetzer dann noch die Software korrigieren müssen, die ihnen ja eigentlich helfen soll.
Ja, das eben hat Frau Anschütz auch angemerkt. Also deswegen werden auch immer nur Teile damit übersetzt, auch bei 1000 Seiten, da sonst keine Korrektur mehr möglich ist, weil je größer der Anteil der maschinellen Übersetzung ist, desto schwieriger wird es für den menschlichen Übersetzer, diesen Text zu korrigieren, da er gar keinen oder wenig Bezug zum Thema hat.
Das macht Sinn für mich. Also so wie du das jetzt auch erzählst, klingt es ja auch so, als könnte die KI die Arbeit von Übersetzer und Übersetzerinnen ja auch gar nicht wirklich ersetzen.
Nee, also ich persönlich denke nicht. Also zumindest nicht auf dem heutigen Stand. Aber was auch Frau Anschütz angemerkt hat, ist das Problem, dass wir diese Entwicklung halt nicht konkret kontrollieren können, da sich die Maschine selbst trainiert und mit menschlichem Wissen gefüttert wird. Aber darüber hinaus weiß man halt nicht, wie sich die Arbeitsweise des Tools entwickeln wird. Also, ja, was denkst du darüber?
Also ich kann und will mir auch nicht vorstellen, dass so ein Tool die menschliche Arbeit in diesem Sinne komplett ersetzen wird. Sprache ist ja etwas, was uns Menschen einfach auszeichnet und sich stetig wandelt.
Ja, absolut. Also jede Nuance kann ja auch was anderes ausdrücken. Und das kann eine KI ja niemals widerspiegeln. Das zeigt sich übrigens auch in der aktuellen Debatte über den Einsatz von KI in literarischen Übersetzungen. Also da haben wir doch letztens drüber gesprochen, weißt du noch?
Stimmt, im Seminar. Für unsere Zuhörer, nenn doch noch mal vielleicht die wichtigsten Punkte.
Also die Petition Manifest für menschliche Sprache auf change.org betont die Notwendigkeit, die Vielfalt und den Reichtum der menschlichen Sprache zu bewahren. Es wird argumentiert, dass menschliche Kreativität, Erfahrungen und kulturelles Wissen essentiell für die Lebendigkeit der Sprache sind und nicht vollständig durch computergestützte Prozesse erfasst oder ersetzt werden können. Das Manifest möchte sicherstellen, dass Sprache ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Kultur und Kommunikation bleibt, der echte menschliche Verbindung und Verständnis fördert.
Das ist dann ja ähnlich wie in Bezug auf Künstler, dass textgenerierte KI-Systeme menschliche Sprache lediglich simulieren können und sie weder Emotion noch ein ästhetisches Empfinden haben, oder nicht?
Ja, genau, das erwähnen sie halt auch, dass zum Beispiel klangliche Bezüge oder Sprachspiele von KI-Systemen nicht erkennen werden können, auch nicht Ton und Register einer Stimme, auch nicht interpretiert werden können und so ihre Outputs dann oft aufwendig überarbeitet werden müssen.
Aber ich glaube, es wurde noch mehr in der Petition gesagt, oder nicht?
Ja, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass zur Erstellung von Chatbots anscheinend Millionen von urheberrechtlich geschützten Texten aus illegal angelegten Bibliotheken im Internet extrahiert wurden und anscheinend sogar auch private E-Mails, etwa von Gmail, verwendet wurden.
Oh, also das sollte ja eigentlich definitiv nicht der Fall sein.
Nee, absolut nicht. Übrigens wird auch hervorgehoben, dass die Technik im Mittelpunkt steht. Und also wenn das der Fall ist, dann würden die Literaturübersetzer zu ZuarbeiterInnen von Maschinen degradiert. Und während KI-Konzerne dann die Gewinne einfahren, würde der Beruf eines Literaturübersetzers unattraktiver.
Ich verstehe auf jeden Fall den Frust und auch jetzt so langsam die Motivation hinter den Leuten, die die Petition gestartet haben. Apropos, wie viele Leute haben da bereits unterzeichnet?
3.850, um es genau zu nehmen. Und das nächste Ziel sind halt die 5.000. Sie formulieren aber auch ganz klare Forderungen. Also dazu zählt unter anderem der Schutz von Urheberrechten. Sie möchten, dass kein KI-Training mehr mit deren Werken gegen den Willen der Übersetzer stattfindet. Oder wenn, dann unter einer angemessenen Bezahlung. Und außerdem fordern sie Transparenz und Mitbestimmung. Also KI-generierte Buchinhalte sollen nur mit Abstimmung zwischen Verlag, AutorInnen und ÜbersetzerInnen stattfinden und auch gekennzeichnet werden. Was ich übrigens auch sehr interessant fand und worüber ich tatsächlich vorher noch nie nachgedacht hatte, ist der ökologische Fußabdruck einer KI-Software.
Oh, stimmt, da sagst du was. Also ich habe auch ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht.
Ja, also die KIs haben einen hohen Strom- und Energieverbrauch, ja, ist ja eigentlich klar, aber halt auch einen hohen Wasserverbrauch zum Kühlen der Server.
Hast du ein konkretes Beispiel für uns, um das irgendwie ein bisschen anschaulicher zu machen?
Ja, also gemäß eines Interviews veröffentlicht von Forscher und Lehre mit Professor Ralf Hebrich, das ist der Leiter des Fachgebiets für KI und Nachhaltigkeit am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, ist das Training eines KI-Modells allein ein sehr energieaufwendiger Prozess. Also dafür laufen mehrere Wochen Prozessoren hunderter Grafikkarten, die jeweils 1000 Watt benötigen, was so viel ist wie ein Backofen verbraucht.
Okay, wow. Wenn man das jetzt mal auf die ganzen über hunderte Grafikkarten hochrechnet, ist das echt viel. Vor allem, was dabei jetzt ja noch gar nicht einberechnet wurde, sind ja die Probetrainings, die vorher auch laufen müssen, oder?
Absolut. Also das ist wirklich immens. Es gibt auch noch zahlreiche andere Vergleiche. Dazu könnt ihr, liebe Hörer, auch mal auf golem.de gehen. Unter anderem, was ich interessant fand, war ein Beispiel, das genannt wurde mit einem Sprachmodell, also KI-gestütztes Sprachmodell namens Bloom, welches wohl größtenteils mit ChatGPT vergleichbar sei. Und zwar ist es da, dass 10 bis 15 Prompts mit dem stündlichen Stromverbrauch eines MacBook Pro mit 14 Zoll vergleichbar seien.
Wow. Also der Verbrauch darf bei unserem Thema natürlich jetzt von der ethischen Seite betrachtet auch nicht außer Acht gelassen werden. Ich bin gerade auch ehrlich gesagt ein bisschen schockiert.
Ja, so ging es mir tatsächlich auch. Wo wir jetzt auch gerade nochmal über Moral und Ethik gesprochen haben, wird in der Petition, also das Manifest für menschliche Sprache, übrigens auch gefordert, dass gerechte Arbeitsbedingungen und angemessene Vergütungen in der digitalen Welt geschaffen werden. Das soll dann für Menschen, also für alle Menschen, die an und mit KI arbeiten, gelten.
Schade, dass so etwas in so vielen Bereichen immer wieder ein großes Problem ist und immer wieder explizit gefordert werden muss. So langsam sind wir jetzt ja auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Ich finde, folgende Aussage aus der Petition Manifest für Sprache spiegelt für mich ein gutes Fazit für unsere heutige Folge wider. Und zwar, künstliche Intelligenz ist der menschlichen Intelligenz nicht gleichzusetzen, da ihr die emotionale, moralische und ästhetische Seite und die persönliche Erfahrung fehlt.
Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also der Schwerpunkt dieser Folge lag ja anders als die anderen Folgen, mehr auf den Grenzen und einige ethische, fragwürdigen Potenziale von KI. Somit muss man definitiv auch betonen, wie sehr KI dem Menschen helfen kann und auch Prozesse beschleunigen kann oder auch schon hat, die ganzen Vorzüge eben. In diesem Sinne ist mein persönlicher Standpunkt, dass Mensch und KI gut zusammen funktionieren können, aber KI alleine nie den Menschen ersetzen könnte oder auch sollte. Aber wer weiß, wie es in 10 Jahren dann nachher aussieht und was es dann für Regelungen oder Einschränkungen auch geben wird.
Das hast du gut gesagt. Also ich fühle mich nach diesem Gespräch auf jeden Fall viel sicherer, weil ich nun auch mehr darüber frei weiß, was möglich ist und was auch in der Zukunft noch kommen könnte. Und gleichzeitig hat es mich aber auch dazu angeregt, über einen bewussten Gebrauch von KI nachzudenken.
Wenn du jetzt eine Sache nennen müsstest, die du deiner Freundin jetzt sofort aus dieser Folge erzählen würdest, weil sie dich entweder positiv oder negativ gecatcht hat, also was wäre das?
Für mich wäre es auf jeden Fall der unbewusste Einfluss von KI-basierten Profilen, also den virtuellen Influencern auf Social Media.
Was ich als angehende Lehrkraft auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass sich KI-basierte Systeme rasend schnell entwickeln und man deshalb immer auf dem neuesten Stand der Dinge sein sollte.
Ja, es wird ja auch irgendwo unsere Pflicht sein, dass wir uns damit auskennen müssen und unser Wissen an unsere SchülerInnen weitergeben können.
Ich bin gespannt, was noch kommen wird. Wie sieht's denn bei euch aus? Was waren denn, ich sag mal, eure Highlights? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.
Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr etwas in unserer Podcast-Folge lernen konntet. Alle wichtigen Infos und Links findet ihr auch nochmal zum Nachlesen in der Folgenbeschreibung.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Salut. Tschüss.